Wir sind in Hesekiel Kapitel 29 heute Abend. Wir kommen zu Gottes Gerichtsworten durch den Propheten Hesekiel an die Nation Ägypten und auch ganz konkret gegen den Pharao, gegen den König von Ägypten. Längste Gerichtswort hier in diesen Gerichtsprophetien gegen Nationen, 4 Kapitel lang, Kapitel 29 bis 32. Ich möchte versuchen, heute alle 4 Kapitel durchzunehmen. Das werden wir nur schaffen, wenn wir hier relativ schnell durchgehen. Aber es macht am meisten Sinn, weil es ja zusammen gehört. Wir werden in diesen 4 Kapiteln 7 Prophetien gegen den Pharao und die Nation Ägypten sehen. Die erste gleich hier am Anfang von Kapitel 29. Lasst uns lesen. Im 10. Jahr, das heißt im 10. Jahr nach der Verbannung, im 10. Monat, am 12. des Monats, geschah das Wort des Herrn zu mir so: Januar 587. 80. Ungefähr ein Jahr nach Beginn der Belagerung Jerusalems und so ungefähr 7 Monate vor der Zerstörung Jerusalems. Menschensohn, richte dein Gesicht gegen den Pharao, den König von Ägypten, und weissage über ihn und über ganz Ägypten. Rede und sage: So spricht der Herr. Herr, Jahwe, groß geschrieben, der Schöpfergott, der Bundesgott Israels, der einzig wahre Gott. Siehe, ich will an dich, Pharao. Oh, das möchte ich nicht von Gott hören. Ich will an dich, Pharao, König von Ägypten, du großes Seeungeheuer, das inmitten seiner Ströme liegt, das da sagt: Mein Strom gehört mir und ich selbst habe ihn gemacht. Der Strom, von dem hier die Rede ist, ist natürlich der Nil. Nil war die Lebensader von Ägypten. Ohne Nil kein Ägypten, zumindest nicht in dieser Hochkultur, in diesem Großreich, das es war. Ägypten mit seiner 2000 Jahre alten Geschichte schon zu dem Zeitpunkt, eine der Hochkulturen der Antike, eins der größten Reiche damals, der Weltreiche damals. Die Pyramiden standen schon so ungefähr 2000 Jahren zu dem Zeitpunkt. Und er nennt den Pharao hier Seeungeheuer. Wahrscheinlich eine Anspielung auf ein großes Krokodil. Vielleicht wisst ihr das. Amphibien hören nicht auf zu wachsen, so wie wir Menschen. Bei uns wachsen nur bestimmte Weichteile weiter, also die Ohren und die Nase zum Beispiel. Aber nicht unser Skelett, das schrumpft eher wieder, wenn wir älter werden. Aber bei Reptilien, will ich sagen, bei Reptilien ist es nicht so, die wachsen weiter. Und so gab es sehr große Krokodile da im Nil. Manche Übersetzungen übersetzen es auch mit Drachen. Das erinnert mich wiederum an das Buch der Offenbarung. Könnte auch eine Anspielung hier sein an Ägypten. Ägypten war ja oder ist ja im Alten Testament geistlich gesehen ein Bild für diese Welt, wo die Sünde und Satan und unser Fleisch uns versklaven, so wie die Israeliten in Ägypten versklavt waren und Gefangenschaft in Ägypten das große Bild dafür. Und genauso sehen wir in der Offenbarung der Drache Satan, der Sklaventreiber, der Alte. Also viele Parallelen hier. Aber Gott spricht hier den Pharao als Seeungeheuer, was immer das ist, wahrscheinlich ein riesengroßes Krokodil an. der stolz geworden ist und gesagt hat, mein Strom gehört mir und ich selbst habe ihn mir gemacht. Deswegen richtet Gott den Pharao vor allem, weil er sich zu Gott erhoben hat, zu einem der Götter Ägyptens. Sagt, ich habe den Nil gemacht, ich mache mich Gott gleich. Das ist ziemlich lächerlich, wenn wir das machen. Manchmal tun Menschen das, setzen sich so an Gottes Stelle, spielen selber Gott in ihrem Leben. Oh, mir darf keiner reinreden, schon gar nicht Gott, weil hey, ich bin mein eigenes Gesetz, ich mache meine eigenen Regeln, ich bin mir selbst Gott. Menschen fangen auch an, Gott zu spielen, wenn sie ja, versuchen, die Schöpfung, die Grenzen zu verwischen. Ich denke hier an Klonen und Gentechniken, wo versucht werden, Menschen mit Tieren zu kreuzen, zu vermischen. Das sind sicher Grenzen, die uns nicht zustehen, nicht erlaubt sind, uns Menschen und sind besser vorsichtig. Gott knöpft sich hier den Pharao, den König von Ägypten, diesen mächtigen Mann persönlich vor. Und er sagt, ich lege Haken in deinen Kinnbacken und lasse die Fische deiner Ströme an deinen Schuppen haften und ziehe dich aus deinen Strömen herauf mit allen Fischen deiner Ströme, die an deinen Schuppen haften. Die Fische wahrscheinlich seine Untergebenen. Aber sie haben damals Krokodile mit Haken gefangen, mit großen Haken, an die irgendein Beutetier gehängt waren. Und dann, wenn das Krokodil danach geschnappt hat, haben sie das Krokodil rausgezogen und haben es dann getötet. Draußen an Land. Das ist das Bild, das Gott hier gebraucht. Übrigens, der König, der Pharao Hofra, ist der Pharao, der hier konkret angesprochen wird. Und ich werfe dich in die Wüste, dich und alle Fische deiner Ströme, also von dem Fluss, der diesen Wohlstand, Landwirtschaft, war eine Handelsstraße. Ohne Nil hätte es kein Ägypten gegeben. Und er sagt, ich werfe dich aus diesem Umfeld raus in die Wüste. Dich und alle Fische deiner Ströme auf die Fläche des Feldes wirst du fallen. Den Tieren der Erde und den Vögeln des Himmels gebe ich dich zum Fraß. Tiere der Erde, Tiere ja oft ein Bild für Nationen in der prophetischen Sprache, in der Bildsprache, für feindliche Nationen. Und alle Bewohner von Ägypten werden erkennen, dass ich der Herr bin. Nicht du, sondern ich. Weil du dem Haus Israel eine Stütze aus Schilfrohr gewesen bist. Schon Jesaja, hunderte Jahre zuvor, hatte die Israeliten ja gewarnt, dass sie sich nicht auf Ägypten verlassen. Ich schaue gerade, ich habe es aufgeschrieben, Jesaja 31, glaube ich. Ich finde es jetzt gerade nicht. Da warnt der Herr die Israeliten bzw. die Juden, sich an Ägypten zu wenden als Hilfe. Finde es jetzt gerade nicht. Irgendwo hatte ich mir es aufgeschrieben. Egal, schlag dir selber nach. Ich finde es nicht. Aber wir haben es durchgenommen, ihr wisst es. Weil du dem Haus Israel eine Stütze aus Schilfrohr gewesen bist. Wenn sie dich mit der Hand fassten, knicktest du ein und rissest ihnen die ganze Schulter auf. Schilf war scharf, hatte scharfe Kanten, aber es war biegsam. Es hat keinen festen Halt geboten wie ein Holzstab. Und wenn sie sich auf dich lehnten, zerbrachst du und ließest ihnen allen die Hüfte schwanken. Also der König von Juda, Zedekia zum Beispiel, hat sich an Ägypten gewandt um Hilfe. Und der Pharao Hofra hat Nebukadnezar, die Babylonier, angreifen lassen 588 vor Christus. Also, ja, davor. Und das hat kurzfristig dazu geführt, dass die Babylonier ihre Belagerung Jerusalems abbrechen mussten, um sich den Ägyptern entgegenzustellen. Aber es war eine eher halbherzige Aktion von Pharao Hofra. Und wie gesagt, Gott hat die Juden schon vorher gewarnt: Stützt euch nicht auf Ägypten, verlasst euch auf mich allein, vertraut mir, vertraut nicht auf menschliche Stärke. Darum, so spricht der Herr: Herr, siehe, ich bringe das Schwert über dich und rotte aus dir die Menschen und Vieh aus. Und das Land Ägypten wird zur Einöde und zur Trümmerstätte werden. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Ich, nicht du, Pharao. Weil du sagst, der Strom gehört mir. Gott sagt, mein ist die ganze Erde. Alles gehört ihm. Auch wir vor allem. Ich denke an die Steuermünze, die sie Jesus vorgehalten haben. Da müssen wir Steuer zahlen. Und Jesus hat gesagt, wessen Bild ist auf der Münze? Okay, des Kaisers Bild. Dann gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und gebt Gottes, was Gottes ist. Wir sind im Bild Gottes geschaffen, deswegen gehören wir ihm. Der Strom gehört mir und ich selbst habe ihn gemacht, nicht du. Manchmal werden Menschen so stolz auf das, was sie geschaffen haben. Oh, ich habe es gemacht. Ich habe hier dieses tolle Gerät oder dieses Auto gebaut oder diesen Wohlstand aufgebaut, meine Firma aufgebaut. Bin ich nicht toll? Habe ich nicht so wunderbare Gaben? Ich bin so begabt, ich bin so klug, ich bin so gebildet, ich bin so fleißig. Schau nicht, was ich hier geschaffen habe. Ja, wer hat dir denn die Gaben gegeben? Wer hat dir das Leben überhaupt gegeben? Und hey, du hättest irgendwo in Afrika im Dschungel geboren werden können, dann hätten dir all deine Begabungen nichts genutzt. Oder irgendwo in der Wüste, ein Nomade. Wer hat dir die Gelegenheit gegeben, die Ressourcen gegeben? Sieh dir, alles gehört Gott, alles Gute kommt von ihm. Und deswegen wollen wir dankbar bleiben und wir wollen abhängig bleiben. Das sind die ersten Anzeichen, dass wir zu stolz werden, wenn wir selbstgenügsam werden. So denken, oh, ich brauche Gott nicht, ich muss nicht beten, weil ich bin der Checker, ich mache das schon alleine, aus eigener Kraft. Jesus hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber alles kann ich in ihm, der mich kräftigt. Philipper 4, Vers 13. Abhängigkeit von ihm. Und das Zweite ist, wenn wir undankbar werden, wenn wir aufhören, Gott zu danken und anfangen, Dinge selbstverständlich zu nehmen. Hey, weil ich habe es doch geschaffen und ist doch normal, dass ich diesen Wohlstand habe. Das kann sich so schnell ändern. Du kannst einen Herzinfarkt haben, kannst einen Unfall haben, nichts mehr arbeiten können. Kannst den Job verlieren, deine Firma kann eingehen. Lass uns nichts selbstverständlich nehmen. Lass uns dankbar sein und dankbar bleiben. Zweimal sagt uns der Herr im Neuen Testament, in Jakobus Kapitel 4 und 1. Petrus 5, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Ich brauche viel Gnade. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also, lasst uns demütig bleiben. Ich möchte, dass Gott mir widersteht, wie dem Pharao hier. Ich brauche seine Gnade. Ich weiß, ich bin abhängig von ihm. Also, Stolz ist das Problem, wie bei so vielen Herrschern, die Gott schon zurechtgewiesen hat, der Assyrer oder auch Nebukadnezar oder der König von Tyrus zuvor. Darum, weil du so stolz bist, weil du dich selbst zu Gott machst. Siehe, ich will an dich und an deine Ströme, und ich mache das Land Ägypten zu Trümmerstätten der Verwüstung, zur Einöde, von Migdol bis nach Siene, bis an die Grenze von Kusch. Also von Norden bis Süden. In Israel hätten sie gesagt, von Dan bis Beersheba. Kusch ist Nubien, Äthiopien. Unten südlich von Ägypten. Der Fuß eines Menschen wird es nicht durchwandern und der Fuß eines Tieres wird es nicht durchwandern und es wird 40 Jahre lang nicht bewohnt sein. 40 Jahre Zahl für Gericht in der Bibel, denkt 40 Jahre der Wanderung in der Wüste des rebellischen Volkes. Sicher eine Parallele hier. 400 Jahre war Israel in Ägypten. 40 mal 10. Interessante Zahlen hier. Und ich werde die Ägypter unter die Nationen versprengen und sie in die Länder zerstreuen. Denn so spricht der Herr, Herr, am Ende von 40 Jahren werde ich die Ägypter aus den Völkern sammeln, wohin sie versprengt wurden. Also wieder Hoffnung. Und ich werde das Geschick Ägyptens wenden und sie in das Land Patros, in das Land ihrer Herkunft zurückbringen. Patros ist Oberägypten. Und dort werden sie ein niedriges Königreich sein. Und es wird niedriger sein als die anderen Königreiche und sich nicht mehr über die Nationen erheben. Und ich will sie vermindern, sodass sie nicht mehr über die Nationen herrschen. Und sie sollen für das Haus Israel nicht mehr zum Anlass für falsches Vertrauen werden, das Schuld in Erinnerung bringt, wenn die Israeliten sich zu ihnen hinwenden. Und sie werden erkennen, dass ich, der Herr, Herr bin. Also ein Grund, warum Gott es tut, ist, damit Israel sich nicht mehr auf Ägypten stützen kann. Aber wie so oft, Gottes Gnade im Gericht werde euch zurückbringen. Ihr werdet nicht mehr so ein großes, beherrschendes Reich sein, aber immerhin noch ein kleines. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr, Herr bin. Darum geht es hier. In all diesen Gerichtsworten, dass die Nationen, dass Juda, Israel auch erkennen, dass Gott der Herr ist und dass es gut und heil ist, ihn anzubeten und ihm zu gehorchen und zu folgen. Zweite Gerichtswort, Vers 17. Und es geschah im 27. Jahr, im ersten Monat, am ersten des Monats. Also, wir sind jetzt einige Jahre danach, 571, 1.4.571, also einige Jahre später als die Prophetie, die jetzt gerade zuvor war und auch als die, die danach war oder danach kommen wird. Ungefähr 15 Jahre nach der Zerstörung Jerusalems sind wir jetzt. Am ersten des Monats geschah das Wort des Herrn zu mir so: Menschensohn, Nebukadnezar, der König von Babel, hat sein Heer eine schwere Arbeit tun lassen gegen Tyrus. Jeder Kopf ist kahl geworden und jede Schulter ist blank gescheuert, aber Lohn ist ihm und seinem Heer von Tyrus nicht zuteil geworden für die Arbeit, die er gegen es geleistet hat. Also der Herr gebraucht Nebukadnezar, den Babylonierkönig, und sein Heer als sein Werkzeug des Gerichts gegen diese anderen Völker. War nicht mal ein gläubiger Mann zu dem Zeitpunkt. Wahrscheinlich, wissen so gegen Ende seines Lebens, hatte er ein Bekehrungserlebnis, nachdem Gott ihn auch gerichtet hat und ihm eine Lektion der Demut erteilt hat. Gott ist der Herr der Geschichte. Wir lesen hier, Heere ziehen gegeneinander und ein Reich erobert das andere und so weiter und so fort. Aber das Ganze ist so ein bisschen wie so ein Risikospiel, wo zwar diese Figuren da sind und herumrücken und Länder werden erobert und verloren, aber es sind ja die Figuren selbst. Es, oben drüber ist noch eine ganz andere Realität. Und so steht Gott über unserer Realität und das gilt auch heute noch. Wenn wir hier politische Umwälzungen sehen in unserer Zeit und Herrscher, die ja mehr oder weniger diktatorisch sich entwickeln und die großkotzig und überheblich sind, es hat sich nichts geändert. Aber Gott sitzt doch immer auf dem Thron und wir lernen besser, demütig zu sein vor ihm. Und wir sind jetzt hier in der Zeit, nachdem Tyrus gefallen ist, hatten wir uns ja angeschaut, zuletzt. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass als die Babylonier nach 13 jahrelanger langer Belagerung endlich Tyrus eingenommen haben, dass die Tyrer sich dann zurückgezogen haben von diesem Festlandstadtteil auf die Insel, die vorgelagert war und ihre Schätze, bevor die Babylonier die Stadt eingenommen haben, auch auf die Insel geschafft haben oder mit Schiffen fortgeschafft haben. Also viele lange Jahre, 13 Jahre harte Arbeit sozusagen der Belagerung und wenig Lohn dafür, wenig zu plündern. Davon spricht der Herr hier. Der König von Babel hat sein Heer eine schwere Arbeit tun lassen gegen Tyrus. Jeder Kopf ist kahl geworden. 13 Jahre ist eine ganz schön lange Zeit. Vielleicht sind die Haare ausgefallen, sind glatt oder halbglatzig geworden, so wie ich. Vielleicht, weil sie die Helme getragen haben so lange. Jede Schulter ist blank gescheuert. Aber Lohn ist ihm und seinem Heer von Tyrus nicht zuteil geworden für die Arbeit, die er gegen es geleistet hat. Darum so spricht der Herr, Herr, siehe, ich gebe Nebukadnezar, dem König von Babel, das Land Ägypten. Und er wird seinen Prunk wegtragen und seinen Raub rauben und seine Beute erbeuten. Das wird der Lohn für sein Heer sein. Als seinen Lohn, für den er gearbeitet hat, habe ich ihm das Land Ägypten gegeben, weil sie für mich gearbeitet haben, spricht der Herr, Herr. Also der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Und Gott belohnt Nebukadnezar für seine Arbeit gegen Tyrus, für ihn mit Ägypten. Also da spielen so viel mehr Dinge mit, als wir mit unserem natürlichen bloßen Auge sehen können. Wenn wir die Weltgeschichte nur politisch und irdisch betrachten, da verpassen wir die halbe Story. Wir müssen unsere Augen höher erheben. Gott sitzt auf dem Thron. Gott hat die Kontrolle. Und das ist natürlich unsere Zuversicht bei all dem Verrückten, was auch abgeht in unserer Welt, bei all der Verwirrung, all diesen Dingen. Wir wissen, unser Papa sitzt auf dem Thron. Und das gibt mir Hoffnung, das gibt mir Zuversicht. Er hat die Kontrolle. An jenem Tag werde ich dem Haus Israel ein Horn hervorsprossen lassen und dir gebe ich Freimut zum Reden in ihrer Mitte und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Also alle sollen erkennen, dass er der Herr ist. Ein Horn ist leider. Dritte Prophetie, Kapitel 30. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so, diesmal nicht datiert, Menschensohn, weissage und sage, so spricht der Herr, Herr, heult, wehe der Tag, denn nahe ist der Tag, ja nahe ist der Tag des Herrn und der Tag des Gewölks. Gerichtszeit der Nationen wird es sein. Der Tag des Herrn ist immer eine Zeitperiode von Gottes Gerichtshandeln. Tag des Gewölks, Wolken ziehen aus, vielleicht so ein Bild von einem Sturm, der gegen diese Nationen kommt. Gerichtszeit der Nationen wird es sein und das Schwert kommt gegen Ägypten und Zittern herrscht in Kusch, Nubien, Äthiopien, das mit Ägypten verbündet war. Wenn der Erschlagene in Ägypten fällt und man seinen Prunk wegnimmt und wenn seine Grundfesten niedergerissen werden, Kusch und Put und Lud, also Äthiopien und Libyen und Lydien und das ganze Völkergemisch und Kub und die Söhne des Bundeslandes werden mit ihnen durch Schwert fallen. All diese Nationen im Dunstkreis dieses großen Reiches Ägypten. So spricht der Herr, da werden alle, die Ägypten stützen, fallen. Und herabstürzen wird der Stolz seiner Macht. Von Migdol bis nach Siene, von Nord bis Süd werden sie darin durch Schwert fallen, spricht der Herr, Herr. Und sie werden zur Wüste, mitten unter verwüsteten Ländern, und seine Städte werden mitten unter verödeten Städten sein. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich Feuer an Ägypten lege und alle seine Helfer zerschmettert werden. An jenem Tag werden Boten in Schiffen ausfahren von mir, um das sichere Kusch aufzuschrecken. Und Zittern wird unter ihnen herrschen am Tag Ägyptens. Große Nachbar, den sie so als Schutzmacht gesehen haben auch. Denn siehe, es kommt. So spricht der Herr, Herr. Ja, ich werde den Prunk Ägyptens wegschaffen durch die Hand Nebukadnezars, des Königs von Babel. Er und sein Volk mit ihm, die gewalttätigsten Nationen, werden herangeführt werden, um das Land zu verheeren. Und sie werden ihre Schwerter gegen Ägypten ziehen und das Land mit Erschlagenen füllen. Und ich werde die Ströme zum trockenen Land machen und das Land in die Hand böser Menschen verkaufen und das Land und seine Fülle durch die Hand Fremder verwüsten. Ich, der Herr, habe geredet. Und natürlich ist es genauso eingetroffen, denn alles, was Gott uns verheißt, das trifft ein. So spricht der Herr, Herr. Ja, ich werde die Götzen zugrunde richten und die Götzen aus Nof wegschaffen. Schon diese Plagen, als Israel aus Ägypten ausgezogen ist, diese Plagen waren Gerichte gegen die Götzen, gegen die falschen Götter, die die Ägypter angebetet haben. Und so auch hier, die Götzen aus Nof wegschaffen. Nof war die Hauptstadt Memphis, südlich von dem heutigen Kairo. Und der Fürst aus dem Land Ägypten wird bald nicht mehr sein. Und ich werde Furcht in das Land Ägypten bringen. Und ich werde Patros, Oberägypten, verwüsten, Feuer an Zoan legen. Das war eine Stadt im nordöstlichen Nildelta. Und Strafgerichte üben an No. No ist Theben, war die Hauptstadt von Oberägypten. Heutige Luxor liegt dort. Und ich werde meinen Grimm ausgießen über Sin, das Bollwerk Ägyptens, und den Prunk von No werde ich ausrotten und ich werde Feuer an Ägypten legen. Sin wird sich in Krämpfen winden. Und No wird aufgebrochen werden und Nof Gegner bei Tage. Die jungen Männer von On, das ist Heliopolis, und Pi Beset, das war die Hauptstadt von Unterägypten für eine Zeit lang, nordöstlich von Kairo gelegen, werden durchs Schwert fallen und sie selbst werden in die Kriegsgefangenschaft gehen. Und zu Tachpanhes wird der Tag sich verfinstern. Das war das heutige Bubastis, das war eine Grenzfestung im Nordosten des Reiches. Wenn ich dort die Jochstäbe Ägyptens zerbreche und der Stolz seiner Macht darin ein Ende nimmt, Gewölk wird es bedecken, also Zeichen für Gericht. Sehen diese Bilder, Gott kommt auf Wolken, geritten sozusagen als seinem Streitwagen und bringt Gericht, kennen wir aus anderen Propheten. Also typische prophetische Bildsprache, Gerichtssprache, die wir hier sehen. Gewölk wird es bedecken und seine Tochterstädte werden in die Kriegsgefangenschaft gehen. So werde ich Strafgerichte an Ägypten üben und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Vierte Prophetie. Und es geschah im 11. Jahr, im 1. Monat, am 7. des Monats, da geschah das Wort des Herrn zu mir so. Also wir sind jetzt wieder im April 587. Wieder früher. Menschensohn, den Arm des Pharao, des Königs von Ägypten, habe ich zerbrochen. Wahrscheinlich ist damit Pharao Necho gemeint, der 605 gegen die Babylonier gezogen ist, in die Schlacht von Carchemish und da gefallen ist. Und siehe, es ist nicht verbunden worden, ihm Heilung zu verschaffen, indem man einen Verband angelegt hätte, ihn zu verbinden, um ihn zu stärken, damit er das Schwert fassen kann. Darum, so spricht der Herr, Herr, siehe, ich will an den Pharao, den König von Ägypten, und zerbreche seine Arme, den Starken und den Zerbrochenen. Vielleicht ist der Starke der König Hofra. Der ist in einem Bürgerkrieg gestorben, bevor Nebukadnezar überhaupt angekommen ist in Ägypten. Und dass sie das Schwert seiner Hand entfallen. Und ich versprenge die Ägypter unter die Nationen und zerstreue sie in die Länder. Und ich stärke die Arme des Königs von Babel und gebe mein Schwert in seine Hand. Die Arme des Pharaos aber zerbreche ich, dass es wie ein vom Schwert durchbohrter vor ihm, dass er wie ein vom Schwert durchbohrter vor ihm ächzen wird. Und ich stärke die Arme des Königs von Babel, aber die Arme des Pharao werden sinken. Also Gottes Wirken hinter dem Ganzen. Arme natürlich, Zeichen für Macht, für Vorherrschaft. Wir könnten uns die zwei Könige, Babylonia, Nebukadnezar und den Pharao hier beim Schwertkampf vorstellen oder vielleicht beim Armdrücken. Ich stärke die Arme des Königs von Babel, aber die Arme des Pharao werden sinken. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mein Schwert in die Hand des Königs von Babel gebe. Seht, das ist sein Schwert, sagt Gott. König von Babel ist nur ein Werkzeug. Genauso wie Gott uns als Werkzeuge gebrauchen will. Römerbrief sagt uns, dass wir uns ihm zur Verfügung stellen, als Werkzeuge zum Guten und nicht der Sünde als Werkzeuge zum Bösen. Und ich werde die Ägypter unter die Nationen versprengen und sie in die Länder zerstreuen und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Fällt euch diese Phrase hier auch auf? Das ist, worum es geht. Sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Und wenn wir zu der Erkenntnis kommen, wenn Gott den richtigen Platz einnimmt in unserem Leben und wir zufrieden sind, mehr als zufrieden, seine Kinder zu sein, seine Diener zu sein, dann bekommt alles in unserem Leben den rechten Platz. Wenn wir mit Gott um die Herrschaft im Leben kämpfen, um die Kontrolle kämpfen, dann wird es schwierig, dann gerät alles aus dem Lot. Fünfte Prophetie. Kapitel 31 sind jetzt hier chronologisch ein Monat vor dem Fall Jerusalems. Also nicht chronologisch diese Gerichtsworte hier. Und es geschah im 11. Jahr, im 3. Monat, am 1. des Monats, also am 1. Mai, da geschah das Wort des Herrn zu mir so: Menschensohn, sage zum Pharao, dem König von Ägypten und zu seinem Prunk, wem gleichst du in deiner Größe? Siehe, eine Zypresse, eine Zeder auf dem Libanon mit schönen Zweigen, ein schattenspendender Wald und von hohem Wuchs, und zwischen den Wolken war ihr Wipfel. Das Wasser zog sie groß, die Flut ließ sie hoch aufwachsen. In manchen Übersetzungen ist hier noch ein Hinweis auf Assur. Also es könnte sein, die Assyrer waren ja die erste Macht, die die Ägypter erobert hatten, vielleicht so ein negatives Vorbild in dem Sinn, ein Vorläufer oder andere sehen Assur auch einfach als ein Bild für Ägypten in seiner Grausamkeit. Ist nicht in allen Manuskripten drin. Hier fehlt's. Also entweder ist es hier direkt eine Rede an Ägypten und von Ägypten oder ein Beispiel, Assur als Beispiel für Ägypten. Kommt im Prinzip fast auf dasselbe raus. Auf jeden Fall das Bild von einem Herrscher als einem Baum, das haben wir auch schon gesehen. Ein starker Baum, eine Zeder auf dem Libanon, von hohem Wuchs, zwischen den Wolken war ihr Wipfel, so mächtig war er, hoch erhoben. Das Wasser zog sie groß, die Flut ließ sie hoch aufwachsen. Also wohlgenährter, starker Baum ist das Bild, was Gott uns hier gibt. Prophetische Bildsprache. Und sie hatte ihre Kanäle ausgesandt zu allen Bäumen des Feldes. Vielleicht wieder eine Anspielung auf die Bewässerungskanäle aus dem Nil. Darum war ihr Wuchs höher als alle Bäume des Feldes und ihre Zweige wurden zahlreicher und ihre Äste lang von den vielen Wassern, als sie ihre Zweige ausbreitete. In ihren Zweigen nisteten alle Vögel des Himmels und unter ihren Ästen warfen alle Tiere des Feldes ihre Jungen. Und in ihrem Schatten wohnten all die vielen Nationen. Dafür sind diese Tiere ein Bild, also ein Bild von einem Weltreich. Jesus wird dasselbe Bild gebrauchen für sein Reich, für das Reich Gottes. Also er benutzt hier sehr vertraute Bilder aus dem Alten Testament, prophetische Sprache des Alten Testaments. Und sie war schön in ihrer Größe und in der Länge ihrer Zweige, denn ihre Wurzel war an vielen Wassern. Die Zedern kamen ihr nicht gleich im Garten Gottes, die Zweige der Wacholder waren nicht zu vergleichen mit ihren Zweigen und die Äste der Platanen waren nicht wie ihre Äste. Kein Baum im Garten Gottes glich ihr in ihrer Schönheit. Seht, es ist der Garten Gottes. Ich hatte sie schön gemacht in der Menge ihrer Zweige und alle Bäume Edens, die im Garten Gottes waren, beneideten sie. Also Bildsprache hier. Wie der Garten von Gott gepflanzt war, so gehören auch alle Nationen ihm. Und die anderen Nationen, die beneideten sie. Das ist das Bild, was er hier gebraucht. Ein Wald oder einen Garten mit verschiedenen Bäumen. Bild für verschiedene Herrscher und verschiedene Reiche. Darum, so hat der Herr gesprochen. weil sie hoch geworden ist an Wuchs und sie ihren Wipfel bis zwischen die Wolken streckte und ihr Herz sich wegen ihrer Höhe erhob, so werde ich sie in die Hand des Mächtigen der Nationen geben. Nach ihrer Gottlosigkeit soll er mit ihr handeln. Ich habe sie verstoßen. Und Fremde, die gewalttätigsten Nationen, hieben sie um und warfen sie hin. Und die Berge und in alle Täler fielen ihre Zweige. Und ihre Äste wurden zerbrochen in allen Bachrinnen des Landes. Also dieser hohe, stolze Baum wurde gefällt. Übrigens, König Nebukadnezar in Buch Daniel wurde auch in einem ähnlichen Bild beschrieben, ein gefällter Baum. Und alle Völker der Erde zogen aus ihrem Schatten weg und ließen sie liegen, aus ihrem Herrschaftsbereich. Auf ihrem gefällten Stamm ließen sich alle Vögel des Himmels nieder und auf ihren Ästen waren alle Tiere des Feldes, damit keine Bäume am Wasser sich mehr erheben mit ihrem Wuchs und ihren Wipfel bis zwischen die Wolken strecken und keine wassertrinkenden Bäume sich auf sich selbst stellen in ihre Höhe. Haben verhindert, dass ihr nachwachsen. Denn sie alle sind dem Tod preisgegeben bis zum Land der Tiefe mitten unter den Menschenkindern zu denen, die in die Grube hinabgefahren sind. So spricht der Herr am Tag, als sie in den Scheol hinabfuhr, in das Reich der Toten, Aufbewahrungsort der Toten, habe ich um ihretwillen die Tiefe in Trauer versetzt. Ich habe sie verhüllt und ihre Ströme zurückgehalten. Die großen Wasser wurden gehemmt und den Libanon hüllte ich in Trauer, um ihretwillen. Alle Bäume des Feldes wurden um ihretwillen ohnmächtig. Also andere Nationen haben gesehen, was Gott mit dieser Nation gewirkt hat und sie waren im Schock. Vom Getöse ihres Falls ließ ich die Nationen erbeben. Also Schockwirkungen, wenn so ein Weltreich fällt. Politische Schockwirkungen. Als ich sie in den Scheol hinabfahren ließ, mit denen, die in die Grube hinabfahren. Die sterben. Und alle Bäume Edens, das Auserlesene und das Beste des Libanon, alle Wassertrinkenden, trösteten sich im Land der Tiefe. Auch sie fuhren mit ihr in den Scheol hinab, zu den vom Schwert Erschlagenen, und sie kamen um, die in ihrem Schatten wohnten, mitten unter den Nationen. Also sie treffen sich hier in diesem Bild im Reich der Toten wieder, und die anderen sind getröstet, dass es Ägypten bzw. Assur als Bild, Vorbild für Ägypten hier auch erwischt hat. Wem gleichst du so an Herrlichkeit und an Größe unter den Bäumen Edens? So wirst du mit den Bäumen Edens hinabgestürzt werden ins Land der Tiefe. Mitten unter den Unbeschnittenen wirst du liegen, unter den restlichen Heiden, bei den vom Schwert Erschlagenen. Das ist der Pharao und sein ganzer Prunk, spricht der Herr, Herr. Hochmut kommt vor dem Fall. Sind viele Beispiele in der Bibel dafür. Der Pharao ist eines. König von Tyros war ein anderer. Nebukadnezar auch einer. War von den ganz Großen dieser Weltgeschichte. Hochmut kommt vor dem Fall. Das gilt auch in unserem Leben. Nix wird uns geistig so schnell zu Fall bringen, wie Stolz, wie Hochmut. Also lasst uns da vorsichtig sein, lasst es nicht zu in unserem Herzen. Lasst uns nah an Gott dranbleiben und demütig bleiben und uns bewusst sein, dass alles von ihm kommt, nicht von uns. Alles aus Gnade. Sechste Prophetie. Und es geschah im 12. Jahr, im 12. Monat, am 1. des Monats, am 1.3.585, ein Jahr nach der Eroberung Jerusalems. Und vielleicht gibt er die Daten hier auch so konkret, damit die Leute einerseits wissen, okay, er hat schon vorausgesagt, bevor es geschehen wird, aber auch um den Juden so das große Bild zu zeigen von dem, was Gott hier tut in der Weltgeschichte ihrer damaligen Welt. Wenn Gott spricht hier zu Hesekiel, zu Verbannten in irgendeinem Kaff in Babylonien. Schon faszinierend, und spricht zu ihnen hier über weltbewegende Ereignisse, große Ereignisse in der Weltgeschichte. Da geschah das Wort des Herrn zu mir so: Menschensohn, erhebe ein Klagelied über den Pharao, den König von Ägypten. Also hier sehen wir jetzt das Begräbnislied auf Pharao und sein Reich. Und sage zu ihm: Einem Junglöwen unter den Nationen bist du gleich geworden. Und doch warst du wie ein Seeungeheuer in den Meeren und sprudeltest mit deinen Nüstern und trübtest das Wasser mit deinen Füßen und wühltest ihre Ströme auf. Also du warst ein ganz großer, so wie der Löwe auf dem Land oder dieses Riesenkrokodil, dieses Seeungeheuer in den Meeren, der Herr des Flusses. So spricht der Herr: Herr, daher werde ich mein Fangnetz über dich ausspannen, durch eine Schar vieler Völker, und man wird dich in meinen Garn heraufziehen. Also Gott gebraucht andere Völker, eine Konföderation von anderen Völkern, um Ägypten zu fangen, die Babylonier und die mit ihr verbündeten Nationen und Söldner. Und ich werfe dich auf das Land, schleudere dich auf das freie Feld, und ich mache, dass sich alle Vögel des Himmels auf dich niederlassen und sich die Tiere der ganzen Erde von dir sättigen. Also selbe Bild, das wir schon gesehen haben. Und ich lege dein Fleisch auf die Berge und fülle die Täler mit deinem Aas. Und ich tränke das Land mit deinem Ausfluss von deinem Blut auf den Bergen, und die Bachrinnen werden mit dir angefüllt sein. Also sehr krasse grafische Bildsprache hier. Nicht sehr würdig für einen Pharao, sozusagen zerstückelt zu werden und kein würdiges Begräbnis zu haben. Also gerade für die, die Pyramiden gebaut haben und denen das so wichtig war. Gott wird ihn demütigen. Spricht jetzt natürlich nicht nur von ihm allein als Person, sondern von dieser Nation, die hier den Krieg verliert. All diesen Gefallenen und all denen, die verschleppt werden und beraubt werden. Bild von Gericht hier. Und ich werde, wenn ich dich auslösche, den Himmel bedecken und seine Sterne verdunkeln. Auch ein typisches apokalyptisches, prophetisches Bild von Gericht. Sterne auch oft ein Bild für Herrscher. Gott bringt die Weltordnung sozusagen durcheinander. Weltreiche werden verschoben, ein Reich fällt, ein anderes wird erhoben. Den Himmel bedecken, die Sterne verdunkeln. In der Ölbergrede von Jesus, zum Beispiel Matthäus 24, finden wir auch so ein Bild. Also ein typisches Bild für Gottes Gerichtswirken. Nicht nur unbedingt vom letzten Gericht, sondern auch von irdischen Gerichten, wie wir hier sehen. Ich werde die Sonne mit Gewölk bedecken, und der Mond wird sein Licht nicht scheinen lassen. Alle leuchtenden Lichter am Himmel werde ich deinetwegen verdunkeln, und ich werde Finsternis über dein Land bringen, spricht der Herr, Herr. Also große Herrscher sind gefallen. Licht hat sich verdunkelt. Land in der Finsternis. Und ich werde das Herz vieler Völker beunruhigen, wenn ich deinen Zusammenbruch über die Nationen kommen lasse, in Länder, die du nicht gekannt hast. Und ich werde vielen Völkern deinetwegen Entsetzen einflößen, und ihren Königen werden deinetwegen die Haare zu Berge stehen, wenn ich mein Schwert vor ihnen schwinge. Und sie werden immer wieder erzittern, jeder um sein Leben am Tag deines Falls. Ehe, wenn Ägypten gefallen ist, wer kann dann noch bestehen? Denn so spricht der Herr, Herr, das Schwert des Königs von Babel wird über dich kommen. Und eben über viele andere auch. Viele andere Nationen. Durch die Schwerter von Helden werde ich deine Menge fällen. Die gewalttätigsten der Nationen sind sie alle. Und sie werden den Hochmut Ägyptens zerstören. Und sein ganzer Prunk wird ausgetilgt. Gott hasst es, wenn wir uns auf seinen Platz setzen, seine Stelle einnehmen wollen. Dieser Hochmut, dieser Stolz, das ist teuflisch. Deswegen widersteht Gott dem Hochmütigen. Und ich werde all sein Vieh von den vielen Wassern zugrunde richten, sodass der Fuß des Menschen sie nicht mehr trübt, noch die Klauen des Viehs sie trüben. Also auch Gericht über den Reichtum Ägyptens. Der wird weggeschafft werden von diesen Nationen, die sie erobern. Babylonier zuerst, allen voran. Dann werde ich ihre Wasser klären und ihre Flüsse wie Öl fließen lassen, spricht der Herr, Herr. Wenn ich das Land Ägypten zu einer Einöde mache und wenn das Land ohne seine Fülle verwüstet daliegt, wenn ich alle, die darin wohnen, schlage, dann werden sie erkennen, dass ich der Herr bin. Auch hoffentlich erkennen wir das, bevor der Herr uns schlägt, uns züchtigen muss. Manche Leute rufen leider erst zu Gott, wenn sie mit dem Rücken zur Wand stehen oder schon so am Boden aufgeklatscht sind, bildlich gesprochen. Wir wissen, eines Tages wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Also, wenn das unsere Bestimmung ist, warum es nicht gleich jetzt tun, freiwillig? So viel besser als das, was wir hier sehen. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Das ist ein Klagelied und man soll es als Klagelied singen. Die Töchter der Nationen sollen es als Klagelied singen. Und sie sollen es als Klagelied singen über Ägypten und über seinen ganzen Prunk, spricht der Herr, Herr. Siebte und letzte Prophetie hier gegen Ägypten. Und es geschah im 12. Jahr, am 15. des Monats, also 2 Wochen später, da geschah das Wort des Herrn zu mir so: Menschensohn, wehklage über den Prunk Ägyptens und stürze ihn hinab, also Totenklage. Ägypten und die Töchter mächtiger Nationen in das Land der Tiefen, zu denen, die in die Grube hinabgefahren sind, die Töchter wahrscheinlich Städte, bildlich. Wen übertriffst du jetzt noch an Anmut? Fahr hinab und leg dich zu den Unbeschnittenen. Mitten unter den vom Schwert Erschlagenen sollen sie fallen. Das Schwert ist ihnen bestimmt, schleppt mit Ägypten auch seinen ganzen Prunk herbei. Es reden mit ihm die gewaltigen Helden mitten aus dem Scheol, mit ihm und seinen Helfern, all die anderen, die da schon auf ihn warten. Sie sind hinabgefahren, sie liegen da, die Unbeschnittenen, die vom Schwert Erschlagenen. Dort ist Assur, das schon vorher gefallen ist, und sein ganzes Aufgebot rings um sein Grab her. Sie alle Erschlagene durch Schwert Gefallene. Assur, dem seine Gräber in der tiefsten Grube gegeben worden sind, und sein Aufgebot ist ringsum sein Grab herbegraben. Sie alle sind Erschlagene, durch Schwert Gefallene, die einst Schrecken verbreiteten im Land der Lebendigen. Dort ist Elam und sein ganzer Prunk ringsum sein Grab her. Sie alle Erschlagene, durch Schwert Gefallene, die als Unbeschnittene ins Land der Tiefen hinabgefahren sind, die einst ihren Schrecken verbreitet hatten im Land der Lebenden, und sie tragen ihre Schmach mit denen, die in die Grube hinabgefallen sind. Erste Verunsicherung hat ein Lied, da heißt es: Gsturm ist Gsturm, sagt der Wurm, und als Laich ist er jeder gleich. Also auch diese Herrscher dieser Weltreiche mit all den Erschlagenen, die hier ins Grab hinabgefahren sind, in diesem Bild, die einst Schrecken verbreitet haben im Land der Lebenden. Und sie tragen nun ihre Schmach mit ihnen, die in die Grube hinabgefahren sind. Keiner kann sich was mitnehmen, alle sind gleich. Wir können uns hier aus dem Land der Lebenden sozusagen nichts mitnehmen in das Land der Toten. Mitten unter die Erschlagenen ist er gelegt. Dort ist Meschech Tubal. Das ist so im Nordosten Kleinasiens, zwischen dem Schwarzen Meer und dem Kaspischen Meer. Rings um sein Grab her sie alle. Unbeschnittene sind sie vom Schwert erschlagen, weil sie ihren Schrecken verbreitet hatten im Land der Lebenden. Also bildlich all diese Nationen, die gefallen im Grab liegen. Und sie liegen nicht bei den Helden, die in der Vorzeit gefallen sind, die in den Scheol hinabfuhren, mit ihren Kriegswaffen und die ihre Schwerter und ihre Häupter legten und deren Schilde auf ihren Gebeinen liegen. Also nicht so diese Herrscher, die ein prunkvolles Begräbnis erhalten haben, von mir aus in der Pyramide mit Grabbeigaben und so weiter. Denn der Schrecken vor den Helden hatte einst im Land der Lebenden geherrscht. Auch du Ägypten wirst mitten unter Unbeschnittenen zerschmettert werden und bei den vom Schwert Erschlagenen liegen, die in der Schlacht gefallen sind. Dort ist Edom, seine Könige und alle seine Fürsten, die in ihrer Heldenkraft zu den vom Schwert Erschlagenen gelegt wurden. Sie liegen bei den Unbeschnittenen und bei denen, die in die Grube hinabgefahren sind. Dort sind die Fürsten des Nordens insgesamt und alle Sidonier, die zu den Erschlagenen hinabgefahren sind und trotz ihres Schreckens, den sie einflößten, in ihrer Heldenkraft zu Schanden geworden sind. Nationen, die so viel Schrecken verbreitet haben, sind sie gefallen. Und sie liegen als Unbeschnittene bei den vom Schwert Erschlagenen und tragen ihre Schmach mit denen, die in die Grube hinabgefahren sind. Sie alle wird der Pharao sehen und sich über seinen ganzen Prunk trösten. Er ist nicht der Einzige. Vom Schwert Erschlagene sind der Pharao und sein ganzes Heer, spricht der Herr, Herr. Denn ich habe Schrecken vor ihm verbreitet im Land der Lebenden. Und so wird er sich mitten unter Unbeschnittenen leben, mit dem vom Schwert Erschlagenen, der Pharao und sein ganzer Prunk, spricht der Herr, Herr, sie gehen in die Grube. Wie alles Irdische, und wir können uns alle nichts mitnehmen. Und die hier Mächtigen gehen in dasselbe Grab wie der Bettler und der Penner. Unter die Erde sind alle gleich. Deswegen brauchen wir auch keine Menschenfurcht haben vor denen, die so stark und so großkotzig und so mächtig sind. Nee, wir sind alle in der Hand Gottes. Ein Wort und wir verdorren wie Gras. Unser Leben ist so vergänglich. Deshalb lasst uns ihn vor allem fürchten. Und lass uns in Demut mit unserem Gott leben, in Ehrfurcht, Anbetung, dass er der Geber des Lebens ist, unser Schöpfer ist, dass er unser Herr ist. Zu seiner Herrlichkeit leben wir, und wenn wir das tun, dann werden wir als Nebenprodukt auch glückliche und heile Menschen werden. Lass uns diese Lektion lernen. Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und die große Lektion ist, damit sie erkennen, dass ich der Herr bin, spricht der Herr, Herr, Jahwe, unser lebendiger Gott. Hast du schon erkannt, dass er der Herr ist? Hast du ihn schon zu deinem persönlichen Herrn gemacht? Und dein Herr will auch dein Retter sein. Wenn nicht, dann ist heute eine wunderbare Gelegenheit und ein wunderbarer Tag dazu. Lass uns beten. Vater, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für diese vielen eindrücklichen Bilder. Ist ja fast wie so ein Fantasy-Film, der da vor unseren Augen abläuft, ein Action-Film. Und am Ende sehen wir all diese großen Helden, diese großen Herrscher, diese großen Nationen, alle zusammen im selben Grab, unter der Erde, in der Grube. Und wir wissen, irdisch betrachtet ist das das Ende von jedem Einzelnen von uns. Und wir können uns nichts mitnehmen, aber Herr, du hast gesagt, wir können es vorausschicken, indem wir uns Schätze im Himmel sammeln, und das tun wir, indem wir Gutes tun im Namen Jesu, zu deiner Ehre. Und so lasst uns nicht irdisch gesinnt sein, sondern auf das Sinnen, was droben ist, wie du uns gesagt hast, Herr. Gib uns eine klare Sicht von dir, von deiner Herrlichkeit, von deiner Majestät, von deiner Königsherrschaft. Und gib uns eine ewige Perspektive für unser Leben, damit wir nicht mächtige und reiche Toren sind, so wie Pharao und der König von Tyrus das waren, sondern dass wir weise werden und in der Ewigkeit reich. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.